Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen ein Gleichnis und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Er schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Da brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten soll. Und der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir warst du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Fastenzeit als Gelegenheit, sich zu besinnen und umzukehren, ist eine schwierige Sache für uns. Denn wenn wir auf unser Leben schauen und uns fragen, was muss daran eigentlich geändert werden, dann stehen wir oft ratlos davor. So schlecht sind wir doch gar nicht. Und wenn wir uns dann an die 10 Gebote halten und danach unser Leben einmal überprüfen, dann werden wir auch nicht so schnell fündig. Wer hat schon jemand umgebracht? Wann lügen wir schon oder betrügen oder stehlen sogar? Deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir einen Blick auf die beiden Söhne werfen, von denen wir gerade gehört haben. Der erste Sohn hat, wenn man es genau nimmt, auch nicht gegen ein Gebot verstoßen. Das Erbteil stand ihm zu. Er hat es verschleudert, aber er hat es niemandem geklaut. Er hat nicht gelogen, er hat keinen umgebracht. Rein rechtlich und rein von einer Überprüfung der einzelnen Taten hat er vermutlich Bestand. Wenn man mal von dem Vorwurf des älteren Bruders absieht, er hätte sein Vermögen mit Dirnen durchgebracht. Aber es ist ja auch nur ein Vorwurf. Wer weiß, ob es stimmt. Das Problem des jüngeren Sohnes ist, dass er nicht im Einzelnen hier und dort eine Sünde begeht, sondern seine ganze Lebensausrichtung stimmt nicht. Der Lebensstil ist nicht korrekt. Er ist gottlos. Er lebt gegen Gott und gegen all das, was von ihm erwartet wird. Er ist ich-bezogen. Das muss nicht unbedingt in vielen einzelnen, kleinen, ganz schlimmen Sünden sein, die wir dann dort und dort festmachen. Das kann auch einfach ein Leben sein, das in sich gar nicht so schlimm ist, aber in die falsche Richtung läuft und am Ende in einer Sackgasse endet. Noch sind wir nicht so weit, sonst wüssten wir, dass unser Leben nicht gut läuft. Aber jetzt schon einen Blick darauf zu werfen und zu fragen, wie ist mein Leben? Das ist etwas, das sich in der Fastenzeit durchaus empfiehlt. Es wird allerdings noch nicht einfacher, wenn wir einfach nur fragen, wie ist mein Leben, sondern es ist schon ganz hilfreich, wenn wir da vielleicht drei Indikatoren zu nehmen, drei Anzeichen, die normalerweise für ein so langsam abgleitendes religiöses Leben von großer Bedeutung sind. Sie selber sind nur Anzeichen, aber welche die tiefer blicken lassen. Das erste, dass die Menschen aufgeben in unserer Religion, und die meisten haben es schon vor Jahren aufgegeben, ist die regelmäßige Beichte. Das nächste ist die Anbetung. Das Kommen in die Kirche, auch außerhalb der Eucharistiefeier, zu Andachten, zu Gebetszeiten oder einfach nur so, für sich am Tage eine Zeit in der Kirche zu verbringen. Und das dritte, für Sie Gott sei Dank noch nicht, weil Sie sind ja hier, ist, dass man auch nicht mehr zum Sonntagsgottesdienst kommt. Eins nach dem anderen ist für sich genommen nicht entscheidend, aber es wirft einen Blick auf mein Leben. Und wenn ich eins nach dem anderen aufgebe, dann merke ich, die Richtung, in der ich gehe, kann nicht gut sein. Sie werden mir vielleicht zu Recht vorwerfen, aber wie ist das denn mit dem Leben, dem christlichen, mit der christlichen Nächstenliebe? Das ist doch auch entscheidend. Ja, selbstverständlich. Und genau deswegen ist ja auch die Beichte so wichtig, dass wir unser Leben vor Gott tragen und anschauen, dass sich in unser Leben nichts einschleicht, das wir einfach so hinnehmen. Das Leben zu nehmen und immer wieder zu Gott zu bringen, damit wir die Nächstenliebe nicht verlieren, ist wichtig. Das persönliche Gebet, selbstverständlich. Aber wenn wir zu Hause nicht mehr beten, sondern nur noch vor, nach dem Essen oder morgens, abends ein paar Gedichte aufsagen, aber mit dem Herzen nicht mehr dabei sind, dann werden wir uns auch nicht danach sehnen, mal für eine Stunde alleine in der Kirche ungestört beten zu wollen. Ja, ganz im Gegenteil, wenn wir dazu eingeladen werden, dann wissen wir mit dieser Zeit überhaupt nichts anzufangen. Wenn wir das persönliche Gebet vernachlässigen, dann ist der Indikator, dass wir mit einer ungestalteten Anbetung überfordert sind. Liebe Schwestern und Brüder, nehmen wir diese drei Indikatoren. Lassen wir uns nicht so lange darauf ein, darüber zu diskutieren. Es ist eine alte Erfahrung der Kirche und deswegen auch in den Kirchen geboten, die für uns Katholiken gelten, als Zeichen, wenn das aufgegeben wird, dann stimmt mit unserem Glaubensleben etwas nicht. Die Wurzel mag an ganz anderer Stelle liegen. Aber schauen wir uns auch noch einmal kurz den zweiten Sohn an. Der begeht überhaupt keine Sünde. Und auch sein Lebensstil ist eigentlich nicht falsch. Er ist beim Vater, er hat alles mit dem Vater gemeinsam. So stellen wir uns das Paradies vor und auch den Himmel, bei Gott zu sein. Aber er ist innerlich nicht eins mit dem Vater. Vielleicht ist seine große Sünde und auch unsere Sünde gar nicht im Sündigen selbst, auch nicht im Lebensstil, sondern in einer ganz im Inneren verborgenen Haltung, die alles oder zumindest vieles kritisiert, auf Abstand geht, sich Meinungen über andere bildet, sich nicht auf etwas einlassen will, sondern immer sagt, ich bin ja nicht so wie die anderen, ich bin auch nicht so wie der, die gerne kritisieren, gerne Abstand halten und sich gerne erheben, ohne dass man es merkt. Schauen wir auf uns, das, was im Inneren ist. Vielleicht ist diese Sünde sogar noch wichtiger und auch letztlich größer, denn daraus resultiert ja alles andere. Unsere Haltung zu Mitmenschen, den Blick auf ihn, unsere Haltung zur Kirche, unsere inneren Urteile, unsere Haltung auf andere Menschen, aber auch zu uns selbst und zu dem, was uns von Gott erzählt wird. Das im Innersten, was sich regt und was wir in Urteilen bilden, auch wenn wir sie nicht aussprechen. Das in den Blick zu nehmen und zu sagen, da muss sich was dran ändern, das ist der Beginn eines lebendigen Gottesglaubens. Nicht nur zu sagen, ich habe doch wie eine Hülle meinen Glauben, sondern ist er wirklich erfüllt? Kann ich zumindest in Ansätzen sagen, dass ich Gott liebe, dass ich zu ihm eine lebendige Beziehung habe? Und kann ich von da aus ausgehend in meinem Leben beginnen, meine Haltung zu ändern, mein Lebensstil, meine Lebensrichtung und schließlich dann auch meine einzelnen Taten im Blick nehmen? Ausgehend von der Liebe, die wir zu Gott haben, werden wir dann schließlich zu dem kommen, was Gott für uns empfindet, nämlich eben diese gleiche Liebe. Amen.